Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Du hast dich für uns mit dem Thema ELTIF auseinandergesetzt.
Ja.
Zu Deutsch europäische langfristige Investmentfonds. Mhm. Ist quasi eine Nische im Anlagemarkt aktuell noch, wenn wir so wollen.
Ja.
Und auf das Thema sind wir gekommen, weil wir in unserem Webinar zum Thema Nachhaltigkeit und ETFs auf das Thema angesprochen wurden. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt hier irgendeine kurze Antwort geben, nehmen wir das mit auf unseren Redaktionsplan und besprechen das mal tiefgreifend, weil auch wir noch gar nicht so tief im Thema drin gesteckt haben. Und das wollen wir heute komplett auseinandernehmen, das Thema. Also ja, wir werden auch den Artikel verlinken. Es ist, glaube ich, oder wird einer der längsten Artikel, den wir jemals auf der Finanzküche veröffentlicht haben. Wir werden unter anderem besprechen heute im Podcast, was sind ELTIFs? Dann, was sind alternative Investmentfonds, weil ELTIFs ja quasi eine Untergruppe von alternativen Investmentfonds darstellen. Die Ziele der EU mit den ELTIFs, weil die EU hat am Ende dafür gesorgt, dass die ELTIFs auf den Weg gebracht wurden. Dann, wie funktionieren ELTIFs, dann ELTIF und Nachhaltigkeit. Die Idee ist ja auch von der EU so ein Stück weit den Green Deal der EU zu unterstützen und positiv nach vorn zu bringen. Also ELTIF und Nachhaltigkeit wird ein Thema. Und dann werden wir nochmal auf den Klima Invest oder Klima West ELTIF eingehen. Das ist so einer der bekanntesten oder einer der wenigen, die sich am Markt so zu einem größeren Volumen durchgemausert haben, ist. Und dann werden wir nochmal besprechen, Fazit ziehen, was müssen Anleger bei ELTIFs beachten, für wen ist geeignet. ELTIFs und Nachhaltigkeit, ist das wirklich eine Symbiose oder ist das nur, ja, strukturierter Blödsinn? Ich glaube, wir haben den Titel rausgesucht für den Beitrag ELTIF Doppelpunkt nachhaltiges Investment oder strukturierter Blödsinn. Und genau die Frage werden wir heute klären.
Ja.
So. Starten wir mit der Frage, was sind ELTIFs? Warum muss das immer alles so komisch klingen? OGAF, UCITS, ELTIS und so weiter und so fort.
Damit es so einprägsam ist, so eine kurze Abkürzung. Genau, du hattest ja schon gesagt, dass das europäische langfristige Investmentfonds sind. Das heißt, sie gehören mit zu den alternativen Investmentfonds. Und genau, man kann dann quasi über ELTIF auch in die Realwirtschaft der EU investieren. Und das passiert dann über einen längerfristigen Zeitraum. Also mindestens Laufzeit solcher Fonds haben mindestens 10 Jahre, oftmals noch viel länger, um wirklich auch langfristig Projekte investieren zu können. Und dabei spielt dann eben auch der grüne Deal, den du schon angesprochen hast, eine Rolle. Das heißt, die EU hat ja auch dann Pläne, Europa bis 2050 klimaneutral werden zu lassen. Und da sollen ELTIF mit unterstützen.
Genau, und haben ja schon unfassbar viel Geld eingesammelt. Ich glaube 2,4 Milliarden so ungefähr macht der ELTIFs-Markt aktuell aus.
Genau, also ELTIF kam dann, oder die Verordnung der EU zu den ELTIF kam 2015 raus. Und dann hat man aber so ein paar Jahre später festgestellt, und jetzt so richtig laufen die Produkte nicht, keiner fragt die nach, keiner möchte die wirklich anbieten. Weil es auch einige Restriktionen dazu gab. Also man musste als Anleger zum Beispiel mindestens 10.000 Euro mitbringen, um da rein investieren zu können. So Kündigungsfristen waren auch sehr starr. Und dann im 2021 hat man festgestellt, dass da gerade mal 2,4 Milliarden Euro in solchen ELTIF drinstecken. Im Gegensatz zu Aktienfonds oder ETFs, die in denen in Europa 13,8 Billionen Euro drinstecken.
Ja, teilweise haben einzelne ETFs und Fonds deutlich mehr Vermögen eingesammelt, als alle ELTIFs zusammen auf die Waage bringen.
Ja, genau. Und genau, da hat sich die EU dann eben gedacht, okay, wir müssen jetzt hier wieder ansetzen. Wir haben ja bestimmte Ziele, die wir verfolgen. Um die zu erreichen, gibt es dann jetzt nochmal eine Änderung der Verordnung. Und da wurden eben viele Verwaltungsvorschriften gelockert, damit die Fondsmanager an sich weniger Arbeit haben. Dann sowas wie Mindestkapital von 10.000 Euro fällt auch weg. Einfach so einige Sachen, um es allen Seiten leichter zu machen, da rein zu investieren und flexibler zu sein. Ob das jetzt immer sinnvoll war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber kann gut sein, dass die Produkte jetzt tatsächlich attraktiver werden.
Ja, wissen wir noch nicht, weil es gerade quasi frisch ist.
Genau.
Und wir werden jetzt die Auswirkungen der Reform erst in den nächsten Jahren dann beobachten dürfen. Aber ansonsten, das können wir schon vorwegnehmen, ist die eigentlich Zielstellung und das, was LTIFs bringen können, gar nicht so uninteressant, wenn es halt gut umgesetzt wird.
Genau.
Und das ist halt dann die Frage, wie gut wird sowas dann mit Leben gefüllt von den Anbietern, aber dann muss man auch die Anbieter ein bisschen vielleicht in Schutz nehmen, deswegen auch die Reform. Ist das Gesetz so ausgestaltet, dass man so ein Produkt effizient betreiben kann? Wenn ich einen Stapel voll Pflichten zu erfüllen habe, bedeutet das hohe Kosten, hohen Personalaufwand, hohe Prüfungskosten und dann wieder hohe Produktkosten, Unattraktivität für den Anleger und so weiter und so fort. Das heißt, macht schon Sinn, dass man möglichst schlanke Prozesse ermöglicht mit einer Gesetzgebung, immer im Hinblick, dass die Produkte natürlich noch einigermaßen transparent bleiben und dem Anleger vermittelt werden kann und der Anleger versteht und sich auch darauf verlassen kann, was kaufe ich hier eigentlich, worauf lasse ich mich dort ein. Bevor wir tiefer in die LTIFs einsteigen, klären wir nochmal, was sind alternative Investmentfonds? Wir hatten auch nochmal das Volumen rausgesucht. Ende 2022 lag das Nettovermögen aller alternativen Investmentfonds so bei 7,1 Billionen, dass man da auch nochmal den Vergleich zu den LTIFs ziehen kann, wo da ein Jahr vorher nur 2,4 Milliarden drin lag. Die Zahlen von 2024 liegen uns jetzt aktuell noch nicht vor. Das bedeutet wirklich, wir reden hier über eine Nische, der Nische, der Nische aktuell. Genau, aktuell kann sich ändern. Wir sind ja nicht ohne Grund auch darauf angesprochen worden. Klären wir aber im nächsten Schritt, bevor wir wirklich tiefer ins LTIF-Thema einsteigen. Ja, Birgit, was sind alternative Investmentfonds?
Genau, also das Gesetz unterscheidet zwischen den OGAW, was dann so Anlagen für gemeinsame Wertpapiere oder gemeinsame Organismen für gemeinsame Anlage von Wertpapieren. Da sind dann zum Beispiel Aktien- und Rentenfonds, ETFs sind damit drin. Und alles, was nicht OGAWs sind, sind quasi alternative Investmentfonds. Da sind dann eher teilweise eben illiquidere Werte drin, sowas wie Sachwerte, Immobilienfonds, Private Equity, Hedgefonds. Die gelten dann alle als alternative Investmentfonds. Die investieren dann eben zum Beispiel direkt in Immobilien. Kennt man ja geschlossene und offene Immobilienfonds. Ein geschlossener Immobilienfonds wäre zum Beispiel, dass die Manager ja Projekte ausmachen, Immobilien, die gebaut werden sollen oder die weiterentwickelt werden sollen. Dafür wird dann Geld eingesammelt von den Anlegern. Dann wird der, wenn genügend Geld drin ist, wird der Fonds geschlossen und dann kommt man erst ja am Ende der Laufzeit wieder an das Kapital ran oder dann mit entsprechenden Kündigungsfristen und Mindesthaltedauern. LTIFs sind eigentlich, habe ich bisher eher nur offene Fonds gefunden, geschlossen habe ich jetzt noch keine gefunden, sind aber eben dann auch so, dass sie in verschiedene Sachwerte investieren, in Unternehmensbeteiligung, in Schuldtitel, also auch Themen, eben die illiquider sind als jetzt zum Beispiel Aktien.
Ja, dann macht es auch Sinn, wenn man in solche Produkte investiert, ähnlich wie bei offenen Immobilienfonds dann, da gibt es auch dann Mindesthaltedauern, beispielsweise wenn man jetzt so einen offenen Immobilienfonds kaufen würde, dann hat man 2 Jahre, erstmal ist das Kapital gebunden und man kommt nicht ran initial. Selbst nach den 2 Jahren gibt es noch 12 Monate Kündigungsfrist. Liegt einfach daran, dass anders als wenn ich jetzt einen Aktien-ETF oder Aktienfonds habe, ich nicht börsentäglich die Vermögenswerte des Fonds als Vermögenswalter verkauft bekomme. Wenn jetzt alle gesammelt aus so einem offenen Immobilienfonds aussteigen wollen, dann ist ein Großteil des Geldes in Immobilien investiert und die lassen sich eben nicht über Nacht veräußern. Wenn wir hier in Leipzig, wenn hier Mandanten eine Wohnung gerade kaufen, dann dauert es alleine ganz bis zu 3 Monate dauern, bis der Kaufpreis fällig gestellt wird, nachdem alle Dokumente schon unterschrieben sind und beim Notar gewesen ist, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie lange sowas dauern kann. Also bis so ein offener Immobilienfonds abgewickelt ist, zum Markt, also günstig und so verramschen kann ich so eine Immobilie immer, aber ich will ja auch für solche illiquiden Vermögenswerte vernünftige Preise erzielen. So, und das kann dann schon mal ein paar Jahre dauern, ehe so ein offener Immobilienfonds komplett abgewickelt ist und ähnlich ist dann bei anderen alternativen Investmentprodukten. Und ja, das wird uns jetzt auch gleich bei LTIFs begegnen, dass es da auch Mindesthaltedauerfristen gibt, vorgegebene Laufzeiten. Und bevor wir aber uns dann auch mit einem Beispiel im konkreten LTIF-Markt beschäftigen, interessiert mich erstmal, welche Ziele die EU mit den LTIFs eigentlich verfolgt, warum die ins Leben gerufen wurden.
Genau, oberstes Ziel ist quasi die Förderung von langfristigen Investitionen in die europäische Realwirtschaft. Das heißt, Sie möchten LTIF als Instrumente benutzen, damit eben auch Privatanleger oder institutionelle Investoren gezielt in europäische realwirtschaftliche Werte investieren, um einfach die Wirtschaft des europäischen Raumes zu fördern, um dann eben auch in Vermögenswerte zu investieren, die nicht an der Börse gelistet sind. Das heißt, dass dann wirklich auch gezielt in Infrastrukturprojekte investiert werden kann, in Immobilien. Dann sollen auch kleine und mittlere Unternehmen gestärkt werden dadurch. Es sind ja häufig auch Unternehmen, die man jetzt nicht unbedingt an der Börse findet. Die sollen dann eben über, auch mit Eigenkapitalinstrumenten gefördert werden, da auch ein bisschen Investitionen betreiben können. Genau. Ein weiterer Baustein ist dann die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in der EU. Das heißt, LTIF sollen auch dazu dienen, in erneuerbare Energien zu investieren. Das heißt, da sollen sie eben ein Instrument des grünen Deals, des europäischen grünen Deals sein und dann eben auch gezielt in grüne Technologien, Infrastrukturprojekte. Also es gibt ja auch LTIF, die dann wirklich, das werden wir später noch sehen, in Windparks investieren, da auch Projekte mitentwickeln oder in Solaranlagen, Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, dass die dann auch solche Parks bauen. Das soll dann eben die Nachhaltigkeitsziele der EU unterstützen. Dann wird immer gerne noch gesagt, dass es ja auch zur Diversifikation ganz gut ist, so ein LTIF zu haben, weil man dann ja auch abseits der Börse investiert. Dann hat man die Aktienschwankungen nicht unbedingt und einfach noch andere Vermögenswerte im Portfolio.
Kurz einhaken, hättest du wahrscheinlich selber gerade gemacht.
Ja.
Genau, dann überlässt das dir.
Also man muss natürlich auch sagen, kommt man dann noch später dazu, dass da auch mit LTIF oder allgemein mit alternativen Investmentfonds bestimmte Risiken verbunden sind. Da hat man nochmal andere Risiken. Da kann es nämlich genauso gut sein, dass sich gesetzliche Regelungen ändern und dadurch wird es unattraktiver oder wenn ein Projekt kann auch aus unterschiedlichen Gründen gar nicht stattfinden, ein Unternehmen kann pleite gehen und das hat dann natürlich schon sehr starke Auswirkungen auch auf so ein Produkt.
Ja, und auch diese Unabhängigkeit von Börsenanlagen, die ist oftmals mehr Schein als Sein, liegt dann eher daran, dass wenn ich ein Unternehmen, das abseits der Börse unterwegs ist und eben nicht an der Börse gelistet wird, das wird nicht jeden Tag bewertet am Ende des Tages. Und da sehe ich die Schwankungen vielleicht nicht so, wie ich das an der Börse sehe, wo dann tagtäglich das Ganze hoch und runter geht, mal 1%, mal 0,5%, mal 10%, mal aber halt wirklich minütlich, sekündlich dort eine Preisfindung stattfindet. Das ist natürlich bei Unternehmen abseits der Börse anders. Deswegen zu sagen, dass weil ich unstetere Preisfindung habe, das ist unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung ist schwierig. Was tatsächlich interessant ist zur Streuung, ist so wirklich direkte Anlagen, Infrastrukturprojekte.
Ja.
Genau, also das ist dann nochmal eine andere Nummer, aber gerade wenn irgendwie in kleinere Unternehmen abseits der Börse investiert wird, dann ist das wie wenn ich in ein kleines börsennotiertes Unternehmen investiere, vom Risiko her, nur dass die Preisfindung anders ist. So. Also da immer ein bisschen mit Vorsicht dann auch handhaben, gerade auch Risikoklassen werden ja anhand der Schwankungen festgelegt und wenn ich die Schwankungen nicht mitbekomme innerhalb des Produktes, die aber trotzdem da sind, dann ist die Risikoklasse vielleicht im Prospekt nicht ganz exakt die, die eigentlich dahinter steht.
Werden wir auch gleich noch sehen.
Ja. Dann hast du, glaube ich, noch einen letzten Punkt, der die Marktliquidität und Attraktivität betrifft.
Genau, also es sollen einfach über die LTIF soll es eben möglich sein, in langfristige Projekte zu investieren für Kleinanleger, für professionelle Anleger, um da einfach noch mehr Kapital der Realwirtschaft zur Verfügung zu stellen, damit dann auch alles gut laufen kann.
Also halt mal fest, die Grundidee ist wirklich, Privatkapital zu aktivieren in der EU, um den Wirtschaftsraum nach vorne zu bringen. Kommen wir dazu, wie gut das funktioniert, beziehungsweise wie konkret LTIFs funktionieren. Wie sind die aufgebaut? Was machen die?
Genau, also die Produkte müssen natürlich auch erstmal zugelassen werden. Das heißt, die müssen auch bestimmte Mindeststandards erfüllen zum Thema Transparenz, Risikomanagement, Anlegerrechte, damit sie überhaupt angeboten werden dürfen. Und dann hat man eben mit LTIF die Möglichkeit, wirklich gezielt in Infrastrukturprojekte zu investieren, zum Beispiel Straßenbau, Energieversorgungsnetze bauen. Oder dann gezielt auch in Immobilien oder auch, wie gesagt, in kleine und mittlere Unternehmen, da einfach Kapital direkt den Unternehmen zur Verfügung zu stellen, damit die Produkte entwickeln können. Und genau, mit der neuen Verordnung gibt es aber auch die Möglichkeit, dass LTIF selber in andere LTIF investieren können und auch in Aktienfonds und ETFs. Also da sollte man dann vielleicht auch mal genau hinschauen, was da jetzt nun alles drin ist, weil wenn ich wirklich einen direkten Impact haben will, dazu kommen wir noch zum Thema Nachhaltigkeit, in ETFs und Aktienfonds kann ich auch selber investieren, da brauche ich jetzt keinen LTIF-Mantel dazu. Wenn mir der Impact wichtig ist, dann sollte man schon, also sollte der LTIF dann eben auch wirklich in solche Projekte investieren.
Ja, also das ist ja genau das, was die LTIFs eigentlich besonders machen soll, dass ich dort direkt in die Projekte investieren kann. Und wenn ich dann Dachfonds-LTIF habe, der einfach nur in Fonds und ETFs investiert, dann ist das nett zur Risikostreuung innerhalb des Depots, hilft aber am Ende nur Anlegern, was ja nicht schlecht ist, die vielleicht selber mit dem Thema, wie streue ich mein Portfolio vernünftig, dann nicht klarkommen. Ja, aber für den Grundgedanken, also geht von dem Grundgedanken so ein Stück weit weg und macht das Ganze natürlich dann wieder teurer und vor allem auch intransparenter, gerade wenn ich LTIFs kaufen will aus Nachhaltigkeitsaspekten und dann ist ein Dachprodukt aufgelegt und drunter ist ein Fonds oder ein ETF, dann müsste ich eigentlich den Fonds und ETF durchleuchten, um zu verstehen, was dort passiert. Und das wird dann halt wieder ein bisschen schwieriger. Heißt aber nicht, dass es alle LTIFs machen und ist nur, er erweitert jetzt im ersten Schritt erstmal den Handlungsspielraum, den die Anlagemanager dort am Ende des Tages haben.
Genau, es gibt ja auch Regelungen, wie viel maximal in solche Bausteine investiert werden darf. Und dann wird es ja auch dazu genutzt, um gewisse Liquidität im Fonds zu erhalten, damit man eben nicht nur illiquide Sachwerte drin hat.
Ja, kann ja zum Beispiel auch Sinn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie risikoarm quasi Geld parken will in so einem LTIF, dann kann ich dann eben einen ETF kaufen, der irgendwie Staatsanleihen von Deutschland oder sowas hält, ohne die jetzt direkt kaufen zu müssen. Gerade wenn es vielleicht ein kleinerer LTIF ist, kann sich das durchaus vereinfachend fürs Management darstellen. Aber ich vermute mal nicht, dass das der Regelfall ist, dass es so genutzt wird, wie ich mir das gerade vorstelle.
Kommt jetzt auch drauf an, mit der neuen Verordnung gibt es natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, da variabel zu sein. Und dann ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Ansonsten, ja, genau, gibt es immer eine festgelegte Laufzeit für solche Fonds. Mindestens 10 Jahre oder länger. Also gibt auch viele Fonds, die auf 50 oder 75 Jahre Laufzeit sind. Heißt jetzt nicht, dass man wirklich 75 Jahre drin bleiben muss. Wie gesagt, es gibt sowas wie Mindesthaltedauern, Kündigungsfristen. Mit der neuen Regelung gibt es auch die Möglichkeit, die über den Sekundärmarkt zu verkaufen. Ist dann natürlich meist sicher mit Abschlägen verbunden. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich 75 Jahre auf mein Geld warten muss.
Ja, Sekundärmarkthandel ist immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Also klar, den gibt's. Aber wir haben schon, gerade wenn so ein, wenn man aus Gründen, dass so ein LTIF gerade nicht so gut dasteht, am Sekundärmarkt verkaufen möchte, da sind da, wir kennen es von anderen geschlossenen Beteiligungen von Flugzeugfonds oder sowas, wo teilweise Zweitmarktpreise dort angeboten werden, da kannst du dann das Ding auch, also deine Papiere das Klo runterspülen. Da kriegst du irgendwas 20-30% vom ursprünglichen Wert auf Zweitmarkt geboten. Mhm. Und das sind dann professionell, also meistens nicht Privatanleger oder oftmals nicht Privatanleger oder normale Anleger, die dann auf dem Zweitmarkt kaufen, sondern die dann wirklich groß angelegt auf dem Zweitmarkt solche Produkte einsammeln und dann hoffen, dass sich das oder drauf spekulieren, dass sich das doch dann besser entwickelt, als gerade aussieht oder da mehr Informationen haben als Otto-Normalanleger. Und auch einfach drauf spekulieren, dass so ein Privatanleger einfach mal hohe Preisabschläge akzeptiert, um da mal einen Schlussstrich zu ziehen und dann eben noch ja, mit dem Zweitmarkthandel dann deutliche Gewinne einstreichen, nämlich Differenz tatsächlicher Wert zu dem Preisabschlag, der dann tatsächlich dann auch gemacht wird. Also auf dem Sekundärmarkthandel immer sehr, sehr vorsichtig unterwegs sein und überlegen, ob man das jetzt wirklich machen will und ob sich das rechnet. Wir warnen auch davor, offene Immobilienfonds aufgrund von den Haltefristen einfach auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen, weil auch dort geht das meistens mit Preisabschlägen, selbst beim normalen offenen Immobilienfonds von 8-10% einher. Dann sollte man überlegen, ob man nicht doch lieber die 12 Monate Rückgabefrist oder sowas einhält und dafür eben diese 10% Wertabschlag nicht hat, die da teilweise verlangt werden. Genau, aber auf jeden Fall gibt es eine Möglichkeit, dort irgendwie rauszukommen, entweder direkt an die Gesellschaft zurückgeben nach irgendwelchen Fristen oder halt am Sekundärmarkt. So. Aber es gibt noch weitere Anlagebeschränkungen und mehr Richtlinien zur Diversifikation?
Genau, also es muss natürlich auch sichergestellt werden, dass innerhalb des Fonds eine gewisse Streuung stattfindet. Der Fonds darf zum Beispiel nicht mehr als 20% seines Fondsvolumens in einen einzigen Sachwert investieren oder in einen einzigen LTIF, sodass immer gewährleistet ist, dass so eine Mindestanzahl an Sachwerten auch drin sind, dass falls natürlich mal ein Sachwert rausfällt, nicht gleich jetzt total nach unten schießt. Die LTIF dürfen auch Kredite aufnehmen, um ihre Liquidität selber vielleicht zu regulieren, so als wie so eine Art Hedging oder so. Ja. Das dürfen Fonds, die sich an Privatanleger richten, die dürfen maximal 50% ihres Nettovermögens als Kredit aufnehmen. Fonds, die sich an professionelle Investoren richten, dürfen 100% des Nettovermögens als Kredit aufnehmen.
Also da gibt's auch das Ganze verdoppeln.
Genau, sind natürlich auch gewisse Risiken damit verbunden, deswegen dürfen die Fonds für Privatanleger nicht so viel per Kredit aufnehmen.
Ja.
Genau, ansonsten sind natürlich wie alle anderen Investmentinstrumente auch LTIF dazu verpflichtet, eine bestimmte Transparenz herzustellen, Jahresberichte zu veröffentlichen. Genau, also da kann man auch selber mal gucken, was da so in den Berichten drin steht, was sie jetzt dieses Jahr wieder gemacht haben, vielleicht welches neue Projekt an den Start gegangen ist. Genau. Ansonsten sind natürlich auch Kosten damit verbunden mit solchen LTIF.
Nein.
Und das auch manchmal nicht zu knapp. Also grundsätzlich so diese Gesamtverwaltungskosten sind in der Regel irgendwo zwischen 1,5 und 2,5%. Habe aber auch schon LTIF gesehen, die deutlich drüber liegen. Also ganz günstig ist so ein Fonds auch nicht. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Auch haben die meisten dieser Fonds, ich schätze mal an alle, Ausgabeaufschläge, meistens so um die 4 oder 5%. Rückgaben sind meistens kostenlos, aber manche nehmen auch vielleicht Rücknahmeabschläge. Und dann haben einige Fonds auch noch Performancegebühren. Und dann gibt es noch weitere Gebühren, die nicht so direkt ausgewiesen werden. Die hängen dann oft auch an den Beteiligungsgesellschaften mit dran, also Transaktionskosten, Finanzierungskosten, Bewirtschaftungskosten. Die werden immer nicht so direkt ausgewiesen, können dann eben aber auch dazu führen, dass die Rendite dann nicht die ist, die auch ausgewiesen wird.
Ja, wichtig ist da auf jeden Fall einen Blick ins Basisinformationsblatt wieder werfen oder ins Produktinformationsblatt.
Ja.
Dort ist auch nochmal eine Übersicht über die Kosten mit drin. Teilweise aussagekräftiger als die Webseiten, wie wir noch sehen werden. Ja. Genau. Wichtig ist ja aber auch eine Einordnung. Also können ja nicht nur meckern, hey, wir haben ja keine Kostenquote wie bei einem Developed World ETF von Vanguard oder sowas von 0,12%. Dazu gehört auch zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass ein ETF von Vanguard einfach nur einen Index nachkauft, ohne die Unternehmen jetzt einzeln zu prüfen. Und so ein LTIF oder generell auch alternative Investmentfonds, wenn ich jetzt in irgendein Infrastrukturprojekt investiere, dann muss ich ganz anders prüfen und selber feststellen, macht es jetzt Sinn, wie ist das Projekt aufgebaut und so weiter und so fort. Mich mit allen Beteiligten dort zusammensetzen und die Investitionen dann beschließen. Und damit geht ein höherer Aufwand einher, Punkt. Das bedeutet, wenn ich quasi in solche Sektoren investieren will, dann muss ich auch höhere Kosten in Kauf nehmen. Beißt sich die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz und das geringe Volumen der LTIFs führt natürlich auch dazu, dass ich dann gemessen am Volumen, das so im LTIF zur Verfügung steht, höhere Kostenquoten nehmen muss, weil ich eben die Kostenquote auf ein geringeres Kapital nehme und damit muss ja gewisses Grundrauschen finanzieren können. Wenn die Volumen von den LTIFs größer werden, wäre dann auch spannend zu sehen, ob die Kostenquoten dann Stück für Stück sinken. Weil wenn ich viel Kapital habe, muss ich tendenziell dann auch geringere Kostenquoten nehmen. Also, um mich zu finanzieren und dass am Ende auch was hängen bleibt. Also man soll nicht immer alles so schwarz-weiß sehen. Wenn man hier quasi abseits des Kapitalmarktes in Infrastrukturprojekte investiert, muss man auch bereit sein, vielleicht ein bisschen höhere Gebühren zu akzeptieren. Die Frage ist, ob das aus Anlagesicht dann Sinn macht oder nicht. Das muss man dann individuell bewerten.
Ja.
Was dann natürlich keinen Sinn macht, 3% Kosten reinzuschreiben und dann in andere ETFs oder sowas zu investieren. Das wäre natürlich dann ein schlechter Witz.
Ja, das kann man dann auch selber ganz gut und günstiger.
So. Genau. Ansonsten hast du ja schon gesagt, wir haben mit LTIFs gehen wir gewisse Liquiditätsrisiken ein, wir haben die langfristige Kapitalbindung. ja, teilweise 10 Jahre oder länger. Vielleicht gibt es dann trotzdem Möglichkeiten, früher das Geld zurückzugeben. Da solltet ihr euch auf jeden Fall informieren. Das heißt, wie sind Rückgaben geregelt? Wie kann ich mein Kapital wieder flüssig machen? Das ist ganz, ganz essentiell, dass es da eine sinnvolle Regelung gibt. Wenn ich mein Kapital 50 Jahre irgendwo reinstecke und zwischendurch nicht rankomme, ist das wahrscheinlich nicht zielführend. Ja. Die ELTIFs sind aber teilweise nicht umsonst so lange ausgelegt, weil wenn ich in ein Infrastrukturprojekt oder irgendwas investiere, dann brauche ich einen gewissen Anlagehorizont. Und teilweise sind die Laufzeiten dann auch bewusst mehrere Jahrzehnte gewählt und dann wahrscheinlich auch mit der Option auf Verlängerung, weil die Produkte halt dauerhaft bestehen sollen.
Ja, und wenn es darum geht, erstmal überhaupt Projekte zu entwickeln, das funktioniert ja auch nicht innerhalb eines Jahres. Da braucht man ja auch ein bisschen Zeit, um das dann zu planen und umzusetzen.
Ja. Ansonsten, die Risiken von ELTIFs sind eigentlich greifbar. Wir haben Preisschwankungen wie bei Aktien, ETFs, Aktienfonds und Anleihefonds, Anleihe-ETFs, wie bei allen anderen Vermögenswerten auch. Wir haben eine gewisse Konjunkturabhängigkeit, auch wenn gerade mit dieser Kapitalmarktunabhängigkeit geworben wird. Aber logischerweise sobald ich in die Wirtschaft investiere, bin ich von der Konjunktur halt abhängig. Ich kann theoretisch sogar Währungsrisiken haben, weil du hast ja, glaube ich, festgestellt, dass obwohl die europäische Wirtschaft gefördert werden soll, es ETFs gibt, die im großen Umfang auch woanders investieren.
Müssen nicht alles europäische Sachwerte sein. Also es können auch aus Drittländern dann Sachwerte sein oder Unternehmen, wenn es einen indirekten positiven Einfluss auf die EU gibt.
Ja, also das kann auch sein, dass ihr quasi die europäische Wirtschaft stärken wollt oder konkret im europäischen Wirtschaftsraum investieren wollt und der ELTIF dann aber zum großen Teil eigentlich gar nicht in der EU investiert ist. Er muss dann eben nur gut begründen, warum die Projekte irgendwie einen Bezug zur EU haben. Ich denke, da haben die dann auch einen gewissen Gestaltungsspielraum und Argumentationsfreiheit.
Ja, na, auf der einen Seite kann man natürlich zum Beispiel argumentieren, wenn man in Energieerzeugung investiert, dass der Strom dann auch, der günstige grüne Strom dann auch nach Europa kommt, in die EU. Also das ist natürlich dann immer ein guter Punkt. Aber andererseits gibt es sicherlich auch Sachen, wo man um einige Ecken denken muss, um das dann zu rechtfertigen.
Ja. Ansonsten muss allen klar sein, wenn ich quasi und das ist ja das Schöne, wir haben ja das Problem bei Aktien und Nachhaltigkeit, dass wenn ich über ETFs irgendwie Aktien kaufe, bin ich noch im Zweitmarkt tätig, das heißt, das Unternehmen gibt es schon und du kaufst mir am Ende Aktien ab oder umgekehrt und das heißt, für die Finanzierungslage des Unternehmens ändert das erstmal wenig, aber mit ELTIFs habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, direkt in die Projektierung zu gehen mit meinem Geld. Das heißt, ich kann wirklich Projekte finanzieren, die in der Projektierung stecken oder gerade projektiert werden sollen. Und damit gehen dann natürlich aber auch Risiken einher. So eine Projektierung kann teurer werden als geplant. Es kann komplett nicht funktionieren. Ja, also es sind auch schon Immobilien gebaut worden, da ist zwischendurch die Finanzierung ausgegangen.
Ja, ich glaube, da gibt es nicht in Leipzig hier sogar dieses eine Riesenhaus, irgendwo Prager Straße oder so, wurde auch riesengroß gebaut, sollte ein Apartmentkomplex werden, natürlich mit Wohnungen des gehobeneren Segments und da ist wohl auch das Geld zwischendurch ausgegangen und da hat es wohl die Stadt zurückgekauft, aber es ist noch nicht fertig gebaut und es hat vor Jahren angefangen.
Ich glaube, es ist das allerbekannteste Projektierungsprojekt, das gerade so ein bisschen in der Schwebe steht, ist der Elbtower. Der quasi mit der Insolvenz von Benko gerade stillsteht. Da soll es aber wohl weitergehen, da sind gerade 3 Investoren dran oder so. Mal gucken, ob sich da einer findet. Aber das zeigt schon, was quasi Bau- und Entwicklungsrisiken sind. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer. Und ich sollte jetzt vielleicht nicht mein ganzes Geld in so eine Projektierung von so einem Projekt stecken. Es kann eine Beimischung fürs Portfolio sein, wenn es sinnvoll ausgestaltet ist, dass das Ganze nochmal auf eine andere Basis stellt. Oder auf eine breitere Basis stellt. Es sollte jetzt aber sicherlich nicht der einzige Portfolio-Baustein sein, dass ich meine Altersvorsorge in Projektierungsobjekte stecke, wenn es nicht mein täglich Brot, mein Geschäftsmodell ist und ich nicht selber Projektierer bin. Ja, ansonsten habe ich Betriebsrisiken und so weiter und so fort. Die höheren Kosten haben wir schon angesprochen. Währungsrisiken haben wir in dem Moment, wo wir quasi dann im Ausland investieren, im Nicht-Euro-Ausland.
Ja.
Ansonsten hat es noch ein Kreditrisiko angesprochen, das hattest du vor uns mit erwähnt, die Fremdkapitalquote, die für für ELTIFs, die sich an Privatanleger richten, bei 50% liegen darf, das gemessen am vorhandenen Eigenkapital und bei 100%, wenn es sich an professionelle Anleger richtet. Und das hebelt am Ende das Risiko, wenn man so möchte.
Genau, also LTIF können ja auch gezielt in Darlehen investieren sozusagen, die für die Unternehmen. Und wenn dann natürlich das Unternehmen aussteigt, dann ist, kann das Darlehen ja auch nicht zurückgezahlt werden. Ja. Das sind dann immer noch auch mit Risiken da drin.
Ja. Aber es sind, wie gesagt, keine Risiken, die jetzt überraschen. Sind am Ende, aber man muss sie sich halt bewusst machen.
Genau, im Prinzip geht es ja wirklich hier nur darum zu zeigen, worauf kann man sich als Anleger oder worauf muss man sich vorbereiten, wenn man in sowas anlegen will. Und dann muss man sich eben bewusst sein, das gibt diese Risiken, aber genauso haben ETFs und Aktienfonds haben ihre eigenen Risiken. Will man diese Risiken eingehen? Versteht man diese Risiken? Und dann kann man natürlich Geld da rein investieren, wenn man das möchte. Wenn man die Idee gut findet, das Konzept dieses LTIF gut findet, dann ja.
Jetzt wurden wir nicht umsonst in unserem Webinar zum Thema Nachhaltigkeit auf LTIFs angesprochen.
Ja.
Sind LTIFs per se nachhaltig? Können die nachhaltig sein? Wie ist da der Zusammenhang?
Genau, also per se LTIFs sind nicht nachhaltig. Liegt daran, dass die Verordnung oder Ziel dieser LTIF-Verordnung liegt erstmal darin, vor allem die Realwirtschaft der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums zu stärken. Das heißt, es ist dann erst nachrangig, ob der LTIF nun in grüne Werte investiert oder nicht. Genauso gehört dazu aber auch ein LTIF, kann ein LTIF auch in schmutzige Unternehmen, sag ich mal, investieren. Das ist, wird jetzt nicht vorgeschrieben. Es wird nur gesagt, dass LTIF auch dazu genutzt werden sollen, die Klimastrategie der EU zu fördern. Das heißt, dass LTIF eben auch ja, direkt in nachhaltige Produkte investieren sollen, nachhaltige Unternehmen, sowas wie Windpark, Solarunternehmen, um dann eben auch die Klimaziele der EU mit zu erreichen. Das heißt, nur weil LTIF draufsteht, heißt nicht, dass Nachhaltigkeit drin ist. Das heißt, immer genau hingucken, was ist das Konzept dieses LTIF. Ich hatte auch schon einen gefunden, der hatte so eine Dachfondskonstruktion, sehr teuer, 2,9% Kosten, hat explizit reingeschrieben, dass nicht in nachhaltige Werte investiert wird, dass auch nicht mal in Sachwerte investiert wird. Also da muss man dann auch ins Kleingedruckte reinschauen, welche Ziele dieser LTIF dann tatsächlich hat.
Ja, also halten wir fest, LTIFs können in nachhaltige Projekte wie Wind, Solar und so weiter und so fort investieren, müssen es aber nicht. Das bedeutet, ich muss mich sehr genau damit beschäftigen, logischerweise, welchen LTIF ich kaufe, je nachdem, was ich möchte. Und damit unterscheidet sich ja die Herangehensweise von der Produktauswahl nicht groß von anderen Produkten, von ETFs und Fonds. Allerdings muss ich bei LTIFs eben nochmal genauer nachschauen, vor allem auch, ja, wie transparent ist das Ganze dargestellt und bin ich quasi mit der Transparenz, die mir da entgegengebracht wird, zufrieden?
Genau. Ansonsten wird gerne bei LTIF auch damit geworben, dass sie eben vor allen Dingen einen Impact haben. Das heißt, das, was wir ja dann auch kritisiert haben bei den Ratingagenturen, dass bei Ratingagenturen häufig darauf geachtet wird, welchen Risiken die Unternehmen ausgesetzt sind in Bezug auf Nachhaltigkeit und weniger welchen Impact die Unternehmen auf die Umwelt haben. Und LTIF werben eben explizit damit, dass sie einen tatsächlichen Impact auf die Umwelt haben. Und kann man auch gut nachvollziehen, wenn zum Beispiel direkt ja, in nachhaltige Infrastruktur investiert wird, in Solarparks, in Windparks, in Unternehmen, die sowas herstellen, in Unternehmen, die sowas betreiben, Unternehmen, die auch nicht an der Börse gelistet sind, dann kann man gut nachvollziehen, dass es tatsächlich diesen Impact gibt. Wird dann häufig zum Beispiel auch dazu geschrieben, wie viel CO2 eingespart wurde, dadurch, dass jetzt diese grünen Energiewerke genutzt wurden. Wenn ein LTIF ja sich als nachhaltig darstellt, muss es auch den EU-Vorschriften entsprechen, das heißt der Offenlegungsvorschrift. Das heißt, muss auch begründen, inwieweit jetzt bestimmte Nachhaltigkeit oder inwieweit Nachhaltigkeit da auch eine Rolle spielt beim LTIF. Heißt aber nicht, dass jetzt also ein LTIF sagen muss, wo rein jedes einzelne Prozent investiert wird.
Ja. Dann gucken wir uns mal ein praktisches Beispiel an.
Ja.
Du hast dich mit dem Klimawest LTIF beschäftigt. Wirst im Textbeitrag dann noch auf den One Planet LTIF eingehen. Warum hast du dir konkret den Klimawest rausgesucht?
Der Klimawest, das ist hatte ich jetzt so den Eindruck mit das berühmteste Produkt nach der alten Verordnung noch, also das, was sich auch durchgesetzt hat, was es immer noch gibt und was wohl auch einiges an Geld eingesammelt hat. Es wird von der Commerzreal aufgelegt, dann, oder wurde im Oktober 2020 aufgelegt und investiert in erneuerbare Energien. Das heißt, es wird hier wirklich ganz konkret in Wind- und Solarparks und in, auch in Projektentwicklungen investiert.
Ja.
Kann man auch schön auf der Seite nachvollziehen. Da stehen sogar die Namen der Unternehmen, in die investiert wird. Einmal die Unternehmen, die Bauteile herstellen dafür und dann die Unternehmen, die die Parks betreiben. Und dann sind einige Projekte noch in der Entwicklung, die jetzt noch nicht klar sind. Dafür ist das Geld ja dann eben auch da, dass man wirklich Projekte entwickeln kann. Und die Rendite soll dann über den Stromverkauf eingesammelt werden. Das heißt, der Fonds oder die Werke, die Parks haben langjährige Abnahmeverträge für den Strom zu einem bestimmten Preis, was ihnen dann eben auch langfristig diese Einnahmen sichern soll. Manche dieser Abnahmeverträge sind staatlich gefördert. Das heißt, da hat man dann wieder dieses Risiko, okay, was, wenn sich staatlich irgendwas ändert. Aber ansonsten, genau, ist es eben durch die Stromeinnahmen und auf der Seite steht dann auch immer ganz schön, wie viel CO2 vermieden wurde.
Ja.
Das fand ich ganz nett. Und ansonsten, ja, kann theoretisch der Fonds aber auch in andere Instrumente mit investieren. Er hat auch eine Liquiditätsquote oder versucht eben maximal 30% Liquiditätsquote zu haben. Worin dann die Liquidität liegt, ist nicht ganz klar. Das konnte ich nicht finden. Ansonsten zu den Kosten, das hatte mich etwas irritiert. Da stand auf der Seite, dass im Geschäftsjahr 2022, 2023 Gesamtkosten von 0,57% oder so angefallen sind. Im Basisinformationsblatt steht aber eine Gesamtkostenquote von 1,92%.
Ich glaube, die hatten ja auf der Webseite primär die Handelskosten angegeben. Ne? Oder ist er durchgestiegen dann zum Schluss?
Na, es stand tatsächlich Gesamtverwaltungskostenquote. Also vielleicht sind die jetzt noch nicht so hoch. Vielleicht steigen die noch, wenn weitere Projekte dazukommen oder weitere Manager benötigt werden. Was dann nicht dabei ist, sind dann eben sowas wie Transaktionskosten, Kosten der beteiligten Unternehmen. Sowas ist da jetzt noch nicht mit bei.
Ja.
Fand ich trotzdem ein bisschen irritierend.
Ich gucke gerade, ob ich hier die Fußnote finde. Die haben ja eine Gesamtkostenquote von 0,5 oder sowas und in der Fußnote dann Transaktionsfinanzierung, Instandhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten vermittelt werden nicht berücksichtigt. Sofern Fondsverwaltungsgebühren bei den gehaltenen Beteiligungen angefallen sind, werden diese in voller Höhe bei der Berechnung der Gesamtkostenquote berücksichtigt. Die Quote bezieht sich auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen nach Informationsmemorandum. So, das bedeutet aber auch, dass ja, also die Kostenebene von den Beteiligungsgesellschaften dort eben nicht mit drin ist.
Ja.
Das heißt, es handelt sich hier um die Fondsverwaltungsgebühren am Ende des Tages. Genau, und dann haben wir halt noch die Ebene drunter, logischerweise von den Projektierern etc., die dann wirklich die Projekte umsetzen.
Genau, der Fonds ist auf 50 Jahre angelegt mit Option auf Erweiterung. Bei dem Fonds gibt es noch eine Mindestzeichnungssumme, das heißt, ich muss mindestens 10.000 Euro aufbringen, um da rein zu investieren. Der ist eben noch nach der alten Regulierung. Vielleicht kann er das jetzt auch abschaffen. Bei dem Fonds habe ich jetzt keine Mindesthaltedauer gefunden. Ich glaube, es gibt gar keine.
Genau, ohne Kündigungsfrist oder Mindesthaltedauer werben sie auf der Webseite damit.
Genau, also man kann da wirklich jederzeit auch die Anteile wieder zurückgeben. Wenn man nicht gerade mehr als 500.000 investiert hat, dann kann es sein, dass man das schreibchenweise dann zurückbekommt. Aber ansonsten scheinen die ihre Liquidität ja so sichergestellt zu haben, dass dann wirklich auch Flexibilität da ist.
Genau, ich denke, das liegt vor allem an der hohen Cashquote, die hier haben, an der hohen Liquiditätsquote. Du hast ja gesagt, bis zu 30%.
Genau, also maximal 30%. Sie planen oder wollen eher auf eine Quote von 10-15% kommen. Wo sie jetzt tatsächlich sind, steht da auch nicht.
Ja, alles klar. Also auf jeden Fall ein spannendes Produkt.
Genau.
Vielleicht nochmal eins, das einen eigenen Podcast wert ist. Kann man mal gucken.
Vielleicht, wenn wir jemanden finden könnten, der da investiert ist, das würde mich ja auch mal interessieren. Genau, den zweiten LTIF, den ich rausgesucht habe, das war einer, der wurde erst in diesem Jahr aufgelegt. Also mit der neuen Verordnung, der hat aber, glaube ich, sogar eine Mindesthaltedauer.
Okay.
Also da muss man den mindestens 2 Jahre halten, Kündigungsfrist 1 Jahr. Der ist aber auch, also plant auch in nachhaltige Infrastruktur zu investieren. Und ansonsten aber genauso kann er auch in andere ETFs oder andere ETFs oder Aktienfonds investieren.
Das ist der One Planet ETF, ne?
Genau. Hatte ich einfach nur zum Vergleich mal mit rausgesucht, weil er auch einer der neueren Generationen ist. Wie er sich jetzt weiterentwickeln wird, ist halt fraglich. So viele Zahlen gibt es jetzt noch nicht dazu. Der ist ja gerade mal 3 Monate alt. Aber genau.
Gut. Wie ist dein Fazit? ETFs, nachhaltiges Investment oder strukturierter Blödsinn? Was ist die Antwort drauf?
Ich würde sagen, so klar kann man das nicht beantworten. Ich glaube, wenn man solche ETF nimmt wie diesen Klimavest, kann man schon sagen, ja, nachhaltiges Investment. Da wird schon vermittelt, dass man wirklich einen Impact hat, dass in reale Werte investiert wird, dass mein Geld auch dabei hilft, solche Projekte mitzuentwickeln, und ich auch wirklich dann anfassen kann, sehen kann, messen kann, was dieses Projekt tatsächlich gebracht hat. Genauso gut gibt es aber auch ETF. Also wenn ich einen Dachfonds ETF habe, dann stelle ich mir schon die Frage, ist das nicht strukturierter Blödsinn? Die sind unglaublich teuer. Und wenn sie in andere ETF investieren oder in andere ETFs oder Aktienfonds, stellt sich mir schon die Frage, wie sinnvoll ist das? Und dann zu den Kosten. Also welche Rendite kommt dann letztendlich für mich raus? Also so gibt es dann eine breite Produktpalette, die sich dann auch Spektrum zwischen Nachhaltigkeit und Blödsinn irgendwo einsortieren.
Ja.
Also auf jeden Fall genau hingucken, was ist das Konzept dieses ELTIF, wie lange ist die Laufzeit, welche Konditionen gibt es, wie hoch sind die Kosten, gibt es eine Mindesthaltedauer, komme ich da schnell wieder raus, falls es dann doch irgendwie schief geht, gucken, wie es in die eigene Investmentpolitik passt sozusagen oder in meine eigene Investmentstrategie, ob sich's da irgendwo einsortiert oder ob ich von vornherein sage, das ist ein extra Projekt, da geht es mir wirklich um Nachhaltigkeit, da geht es mir nur darum, einen Impact zu haben. Das sind also so Fragen, die man sich dann selber stellen sollte.
Alles klar. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, fällt mir ein. Genau. Vielen Dank.
Sehr gern.
Auf jeden Fall spannende Investmentsparte, wo wir uns auch nochmal verschiedene Produkte jetzt im Nachgang vielleicht genauer anschauen werden. Vielleicht spannend für den einen oder anderen Anleger. Worauf man achten sollte, hast du ja umfassend beschrieben. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen mehr für Klarheit sorgen beim Thema ELTIF, ob es eine sinnvolle Anlagemöglichkeit ist oder nicht, worauf man achten muss. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Ciao.